Wie gut ist gut genug? Oder ist zu gut, um wahr zu sein? Wichtige Fragen, die wir heute klären, im Zusammenhang mit Laufen. Und dafür sind wir da, der Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, du bist schuld. Du hast davor gesessen und hast es in die deutschen Wohnzimmer und auf die deutschen Endgeräte geschrien. Weltrekord, Weltrekord, das ist geschichtsträchtig. Ach nee, das war Sigi.
Moin. Ich wollte gerade sagen, moin Ralf. Also ich war in diesem Moment, als uns gewahr wurde, was hier für eine Zeit gelaufen wird von Ruud Cepngetich, war ich tatsächlich eher etwas sprachlos, was man sonst von mir nicht so kennt.
Das ist wahr.
Hab den Part Sigi überlassen, weil es hat noch gedauert, glaube ich, bis ich so richtig verarbeiten konnte, was da passiert ist, weil das einfach so eine unglaubliche Leistung ist. Der neue Frauenweltrekord jetzt am Wochenende in Chicago gelaufen. Wahrscheinlich, ich sag mal, 95% unserer Zuhörer hier wissen ohnehin schon, von was wir sprechen. Aber für diejenigen, die am Wochenende vielleicht unterwegs waren und nichts aus der Marathon-Szene mitbekommen haben. Ja, es gibt einen neuen Frauenweltrekord und der steht jetzt nach den schon extrem beeindruckenden 2 Stunden 11 53 aus dem letzten Jahr von Tigis Assefa, steht der jetzt bei 2, Achtung festhalten, 09 57. Und diese Zeit würde ich einordnen, also ich glaube, es ist krasser, als wenn Männer unter 2:0 in einem regulären Marathon gerannt wären, muss man sagen.
Gut, in Relation, jetzt muss ich mal eben rechnen. Ah, nee, das ist tatsächlich eine ähnliche Distanz zum jetzigen Weltrekord, ja. Also da kommen wir gleich auch noch zu Relationen. Relationen zwischen Frauenweltrekord und Männerweltrekord, weil das alles eine Rolle spielt. Wir versuchen heute mal einen einordnenden Gesamtblick zu werfen, weil tatsächlich sitzt du dann ja davor, ja, ich habe das ja auch schon mehrfach gehabt mit Leistungen, wo du dann denkst, kann das sein? Verstehe ich das? Also tatsächlich verstehe ich schon sehr lange sehr viele Leistungen nicht immer, wo ich dann sage, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Man muss natürlich grundsätzlich sehen, dass Menschen zu unfassbaren Dingen in der Lage sind. Und das wird ja in so messbaren Situationen wie Leistungssport, wie Leichtathletik mit Sekunden und Hundertstel deutlich und manifestiert. Aber tatsächlich so richtig krasse, wahnsinnige Leistungen von Menschen werden ja eigentlich vollbracht in Notsituationen. Ja, dann, wenn wir wirklich in unserer Existenz, in unserem Leben bedroht sind, ja, dann sind menschliche Körper schon zu Dingen in der Lage, die man jetzt unter normalen Umständen für vollkommen ausgeschlossen halten würde. Ja, es gibt ja also massenhaft leider ganz schlimme Geschichten über Menschen aus dem Krieg oder bei Naturkatastrophen oder wo herausfordernde Situationen entstanden sind, die unmittelbar unser Leben bedroht haben, als Mensch jetzt, und dann daraus eine Zähigkeit und eine Energie halt geboren wird, die außergewöhnlich ist. Tatsächlich ist ja Leistungssporttraining auch, sich in eine ähnliche Situation zu versetzen, also den Körper in einen Stresszustand zu versetzen, dass er in der Lage ist, außergewöhnliche Dinge zu tun. Das macht man, indem man vorher außergewöhnliche Dinge im Training macht, die den Körper und aber ja auch die Psyche an die Grenze führen. Weil, jetzt mal weg von meinem allwöchentlichen Marathon-Bashing, es bleibt ja eine Grenzziehung. Ja? Also mit der individuell höchstmöglichen Geschwindigkeit einen Marathon zu laufen, bleibt ja ein Grenzgang. Das heißt, du musst dich in einen Status versetzen, wo du deinem Körper signalisierst, so, jetzt ist Existenzkampf angesagt. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber es ist so. Und so funktioniert auch Training. Und wer das besser kann, sich in der Wettkampfsituation in so einen Modus zu versetzen, wird halt seine individuelle Leistungsfähigkeit besser ausschöpfen. Das mal so jetzt als großer Rahmen, ja.
Das ist ein total spannender Vergleich, den du da aufmachst, weil wenn ich jetzt, ich habe hier sehr aufmerksam zugehört und habe mal versucht, zu überlegen, ob es bei mir Situationen gab, die jetzt ähnlich zutreffend wären. Natürlich ging es jetzt nicht um Leben und Tod, aber ich sag mal, wo mehr auf dem Spiel stand, als ob es jetzt ein schlechtes Rennen wird sozusagen. Und da musste ich unweigerlich an wahrscheinlich das beste Rennen meines Lebens denken. Nicht, weil es die schnellste Zeit ist, die ich jemals gelaufen bin. Ich bin in Valencia auch nochmal ein paar Sekunden schneller gerannt als die 2:12:50, die ich damals 2015 gelaufen bin. Aber vieles von dem, was du gesagt hast, trifft da natürlich schon sehr drauf zu, weil aufgrund der ganzen Vorgeschichte, Leute, die hier lange im Podcast zuhören, kennen die Geschichte wahrscheinlich oder jemand, der mein Buch gelesen hat, war es ja so, dass ich irgendwie nach 2 Jahren Profi-Dasein und diesem nach wie vor Traum, Kindheitstraum, Olympische Spiele irgendwie zu ermöglichen, realisiert habe, ich werde das auf der Bahn nicht schaffen können, weil ich einfach nicht talentiert genug bin, um das eben über 5000 Meter zu schaffen. Und es gab dann eigentlich nur diese Option zu sagen, okay, ich wechsle auf die Straße und probiere was ganz Neues. Das habe ich mir in jugendlichem Übermut auch sehr viel leichter vorgestellt und bin ja dann in Frankfurt bei meinem Debüt ziemlich auf die Schnauze geflogen im wahrsten Sinne des Wortes und habe gesagt, okay, komm, das war's jetzt. Also ich höre jetzt auf. Und Felix hat mich damals überredet, noch ein Jahr anzuhängen und es noch einmal zu probieren. Und für mich war aber klar, dass der Berlin-Marathon 2015, und da bin ich, ich bin sehr konkret, wenn ich was für mich beschließe, ziehe ich es dann auch relativ durch. Hardliner ist vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber ich
bin mir klar, Berlin-Marathon. Ne?
Chancensucher. Ja, genau, Chancensucher, ja. Berlin wird mein letztes Rennen sein, wenn ich es nicht schaffe, Olympia-Quali zu laufen. Und das ist natürlich, es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das geklappt hätte, war ja sehr gering, gemessen an dem, wie der erste Versuch in Frankfurt geklappt hat und wohlwissentlich, dass ich dafür noch hätte deutlich schneller angehen müssen. Und ich habe diese Nacht vorher, das hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt, ich habe nicht geschlafen. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden, wenn es hochkommt, geschlafen. Ich habe geschwitzt nachts. Das merkst du schon, dass dein ganzes Nervensystem so auf Stress auch ist. Und wir haben über die Szene schon gesprochen, wie du und auch wie Dieter Baumann damals mich auch vor dem Start wahrgenommen haben. Ich war ein Nervenwrack
eigentlich. Ja, zu spät. Zu spät am Abend noch durch die Hotellobby tigern.
Ja, schön wär's. Die Zeit hätte ich wirklich in der Hotellobby besser verbracht, als
wahrscheinlich,
im Bett, wo ich nicht geschlafen habe. Und für mich war das klar. Und diese 10 Sekunden, jeder weiß, der beim Berlin-Marathon schon mal mitgelaufen ist, dieser Countdown, diese sehr typische Melodie, wo mir jetzt natürlich der Titel nicht einfällt, die dann runterläuft mit dem Blick auf die Siegessäule und dann, das hat sich nach einer Unendlichkeit angefühlt und dieser Startschuss war wirklich so ein Befreiungsschlag gefühlt, weil du dann irgendwo das machen konntest, wofür du A trainiert hast, aber wo sich so ein bisschen nach Wohlfühlen, auf den ersten Metern erstmal, angefühlt hat, dieses, du bist jetzt wieder in Aktion, du musst das nicht abwarten, dass der Moment kommt, sondern du kannst jetzt selber versuchen, was zu machen. Und ich glaube, weil ich so wahrscheinlich auch hohen Adrenalinspiegel hatte und weil ich für mich dieses Rennen natürlich so groß gemacht habe, habe ich gemessen an dem, was wahrscheinlich maximal möglich wäre. Wie gesagt, man muss das ein bisschen loslösen von absoluten Zeiten, aber ich glaube, von dem, was der Körper an dem Tag zu leisten imstande war, war das wahrscheinlich das beste Rennen meines Lebens, weil ich glaube, das waren 99 oder vielleicht auch 100% von dem, was drin war. Vieles war, glaube ich, sogar besser, als man erwarten konnte, aber es ist dann irgendwann in so einen Rausch übergegangen, es hat einfach alles funktioniert gefühlt, das gibt's ja auch nicht so oft, wo du dann irgendwo diese spezielle Mischung aus chemischen, wie soll ich sagen, hormonellen Bedingungen wahrscheinlich, aber auch dann, dass du halt wirklich einen geilen Tag erwischt hast, das kommt halt natürlich in der Form selten zusammen und da kam das zusammen und dann hast du bei manchen Dingen gar nicht nachgedacht, ob das jetzt klug ist oder nicht, sondern als das dann diese Situation sich da entwickelt hat mit den beiden Belgiern, mit denen wir uns dann ja, oder ich mich ja dann im Verlauf der letzten 10 Kilometer noch ganz gut duelliert habe, das ist alles so eine Art Automatismus gewesen, als ob man von außen zugeschaut hätte. Und das habe ich in meinem Leben selten so gehabt. Das einzige Mal, wo ähnliches Feeling war nach dem absolut beschissenen Jahr 2011, wo ich ja innerhalb von 11 Monaten 3 OPs hatte. Und da auch eigentlich die Leistungssportkarriere so gut wie vorbei war, zumindest wurde das aus ärztlicher Sicht mir schon nahegelegt. Und dann war ja auch klar, dass das war so der Übergang zwischen, ich war noch Student, aber irgendwie wollte man sich ja in diesen professionelleren Bereich bewegen und das sah ja ganz schlecht aus. Also es war ja klar, wenn du 2012 nicht überproportionalen Sprung machst, dann gibt es ja gar keinen Grund, warum dich jemand sponsern sollte. Und es gab aber damals nicht viele Möglichkeiten. Für mich war klar, London, Olympische Spiele ist zu früh. Und es gab dann noch die Europameisterschaft in Helsinki. Und es gab aber eigentlich nur ein Rennen, weil die ja relativ früh waren, also die Europameisterschaften, wo in Frage kam, eine Quali zu laufen. Das war damals in Belgien in Ortegem. Und das war auch so ein Rennen, wo ich gewusst habe, das ist eigentlich die einzige Chance, wo du diese Quali schaffen kannst. Und die war damals, glaube ich, 13:35. Meine Bestzeit war irgendwie 13:45 oder sowas vor dem Rennen. Und das war auch so ein Ding, dann Pacemaker auch noch nicht keinen geilen Job gemacht. Also, wo du dann schon irgendwie 8:09, glaube ich, nur angelaufen und eigentlich hätten sie schon so 8:05, 8:04 laufen sollen. Und dann bin ich da auch an die Spitze von dem Rennen gegangen. Weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe, aber das war so ein, ich weiß noch, wir gehen bei 3000 durch, du kannst natürlich von außen, ich glaube, mein Dad war dabei und dann hast du ja auch andere Leute, die man kennt, auch andere deutsche Athleten, die Zeiten reinrufen und irgendwas gemerkt, das wird, also wir laufen zu langsam, wir laufen auf den ersten 3000 schon zu langsam und dann war das so ein richtig krasser Adrenalin-Rush, der auf einmal in einem so durch ist und dann bin ich einfach vorbeigegangen und bin die letzten 2000 von vorne gelaufen, ich habe das Rennen zwar nicht gewonnen, aber wir sind dann die letzten 2000 Meter, glaube ich, in 5,20 oder sowas noch gelaufen, also 13,20er Pace sozusagen. Hat dann noch gereicht, dass ich eine 13,31 laufen konnte und war dann auch die EM-Quali sozusagen. Also es gibt schon so besondere Situationen, glaube ich, wo du, wie gesagt, es geht bei uns ja nicht im Sport um Leben und Tod, aber wo du in einer außergewöhnlichen Situation bist, die, glaube ich, andere Sachen nochmal freisetzt sozusagen und das oft dann natürlich auch mit einem erhöhten Leistungsoutput verbunden sein kann.
Ist halt immer die Frage, wie gut und wie oft man sich in so einen Zustand begeben kann. Also das unterscheidet ja tatsächlich Trainingsweltmeisterinnen und Weltmeister ja von guten Wettkämpfern. Also das sind halt so Typfragen auch, aber es ist einfach auch eine Frage der Mobilisierung tatsächlich von Adrenalin.
Ja, und ist, glaube ich, auch das Besondere daran ist ja, dass es eben nicht beliebig reproduzierbar ist, sondern es oft an äußeren Faktoren mit einspielt, was für dich die Bedeutung von einem Rennen so extrem besonders vielleicht macht oder sowas. Ich glaube, wenn es nämlich weil es so besonders ist, lässt sich das nicht ständig, glaube ich, irgendwie abrufen oder sowas, sondern auch in Teilen wahrscheinlich nur schwer planbar. Außer, klar, ich glaube, so Olympische Spiele etc. sind natürlich auch so Situationen, wo, wenn es jetzt für jemanden um Medaillen geht, wo du wahrscheinlich auch über dich hinauswachsen kannst, sozusagen.
Ist das alles schon ausreichend für eine Erklärung für so eine herausragende Zeit? Nein.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Background von Rudi Gečić auch nicht.
Nee, aber da schauen wir gleich drauf. Den bringen wir euch auf jeden Fall ein bisschen näher, soweit wir da reingeschaut haben. Wir schauen mal auf ihre Gesamtleistungsbilanzen über ihre gesamte Karriere hinweg, auf ihre sozialen Umstände, auch besondere Situationen. Und dann natürlich auch nochmal eine Bewertung, klar, Schuhe, Ernährung, Supplements und so weiter, spielt alles eine Rolle. Und natürlich, dass man gesund bleibt. Da sind wir bei unserem ersten Partner für heute, nämlich bei Exact Health. Denn das ist zumindest eine sehr gute Anwendung für euch, um gesund zu bleiben oder nicht schwerer verletzt zu werden. Ja, beides extrem wichtig.
Ja, genau. Im besten Falle brauchen wir das natürlich nicht, aber jeder kennt es. Irgendwann passiert es halt dann doch mal, was sich nicht ganz vermeiden lässt, dass man sich irgendwo mal eine dieser typischen Laufverletzungen einfängt. Und ja, nicht jeder hat vielleicht immer gleich die Möglichkeit, zum Physio zu rennen oder mag vielleicht auch nicht sofort zum Arzt zu gehen. Und da haben wir natürlich inzwischen mit Exact Health eine wirklich hervorragende Sportphysiotherapie-App an der Hand, die vor allem allen Läufern da gut weiterhelfen kann. Es ist eine Sportphysiotherapie-App, die in der EU, und jetzt haltet euch fest, als Medizinprodukt zertifiziert ist. Das erfordert einiges an Zulassungen. Sie wurde von Sportphysiotherapeuten auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt und auch laufend weiterentwickelt und bietet eben 14 Rehabilitationspläne für die häufigen Laufverletzungen, die halt jeder so kennt, von Plantarfasziitis über Achillodynie, Läuferknie und so weiter und so fort. Und eben zusätzlich, und das ist natürlich im besten Fall das, wo wir alle ansetzen sollten, es bietet euch auch Mobilisations- und Kraftpläne, um bestenfalls präventiv dafür zu sorgen, dass ihr weiter auch zukünftig laufen, genießen könnt, Fuß, Knie, Hüfte etc. gesund bleibt. Und ihr habt die Möglichkeit, über unseren Community-Code BESTZEIT bis zu 40% auf die 3- und 6-Monatspläne zu sparen. Die App findet ihr im App Store eurer Wahl, egal ob Android oder Apple. Wir haben natürlich einen direkten Link für euch auch in die Shownotes geschrieben. Und wie gesagt, mit dem Code Bestzeit bekommt ihr bis zu 40%. Schaut das unbedingt an. Ich habe die natürlich auch auf dem Handy und muss auch sagen, also die ist auch in der Aufbereitung extrem übersichtlich und selbsterklärend.
Ja, das ist das eine natürlich, dass man relativ verletzungsfrei durchkommt, dass man eine Leistungsentwicklung hinlegen kann. Das ist zum Beispiel bei Ruth Sheppengedic der Fall. Ist ja zum ersten Mal in der internationalen Szene relativ spät aufgetaucht. Ich glaube, da war sie 21 oder 22. Das ist ja jetzt für kenianische Verhältnisse vergleichsweise spät. Liegt aber sicher auch daran, dass sie mit 17 Jahren schon Mutter geworden ist. Und inzwischen logischerweise einen Teenager zu Hause hat, alleinerziehend mit ihrem Kind. Und aufgrund dieser Situation erst relativ spät ins professionelle Laufgeschehen eingestiegen ist. Philipp, du weißt das selber, sicher auch in eurer Zusammenarbeit mit Tearups Angels, Situationen von Frauen, von jungen Müttern in Kenia oft extrem schwierig. Wir haben ja hier schon über auch ausufernde häusliche Gewalt und grundsätzliche Schlechterstellung von jungen Frauen und Frauen in Kenia gesprochen. Offensichtlich hat sie das alles gut überstanden, aber wenn man ja viele von diesen Schlagzeilen hört, ja, bis hin ja zu Todesfällen, das ist ja der Hintergrund von Tearups Angels, dann ist man ja schon irgendwie happy, dass es auch positive Geschichten gibt, ne? Dass eine Läuferin in der Lage ist, trotz einer Teenager-Schwangerschaft dann ihr Leben so zu sortieren, dass sie im professionellen Laufbereich unterwegs sein kann. Weil es ist nicht so, dass jetzt ein großer Stab um Ruth Sheppengedic herum existiert, sondern sie trainiert sich selbst. Und zwar von Beginn ihrer Karriere an hat sie sich das allermeiste durch Hörensagen oder durch Bücher angeeignet und trainiert in einem vergleichsweise kleineren Ort, nicht in diesem klassischen IT-Umfeld, mit einer Männergruppe, mit einer reinen Männergruppe. Also nicht mit anderen Frauen zusammen, wie das ja durchaus nicht untypisch ist, sondern mit einer reinen Männergruppe. Ja? Das verändert natürlich Training, Trainingsintensitäten etc. und ist erstmal schon eine außergewöhnliche Leistung. Das muss man ja mal festhalten.
Es ist eine außergewöhnliche Leistung und natürlich durch ihren speziellen Hintergrund natürlich auch zwangsläufig Vorbild natürlich auch für viele Frauen, die in Kenia in einer ähnlichen Situation sich befinden, wo sie eben zeigt, man kann das schaffen, man kann Sport und natürlich auch das Großziehen von Kindern unter einen Hut bringen und beziehungsweise natürlich auch das Leben verändern. Wir müssen natürlich auch sagen, sie ist ja jetzt auch vor diesem Rennen schon eine sehr erfolgreiche Athletin gewesen, die auch durch ihre Erfolge sicherlich ein sehr gutes Auskommen hatte. Ich muss aber natürlich auch sagen, dieser Sprung jetzt, das ist ja vom Verhältnis, also das ist ja wie eine Mondlandung, ne? Das ist ja nochmal zu dem, wo sie schon herkam und da, wie gesagt, sie war schon, hat schon zu den besten Athletinnen der Welt mit Sicherheit gehört, aber das jetzt ist ja nochmal so ein krasser Sprung, wo sie ja praktisch in so eine Sphäre wie in Eliud Kipchoge mindestens mal katapultiert. Das ist immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, leider immer noch für Frauen im Sport, diese gleiche Art von Anerkennung zu erfahren, weil natürlich oft die schnelleren Zeiten, in Anführungszeichen, also natürlich Männer laufen ja halt nun mal noch oft schneller, nicht mehr so viel schneller im Marathon, aber ein bisschen schneller laufen sie ja noch. Das heißt, dass das ja oft ein bisschen in den Medien noch ein bisschen mehr abgefeiert wird oder mehr im Vordergrund steht. Ich finde, wie gesagt, deswegen ist es ja so wichtig, auch diese Wertigkeit oder zumindest zu versuchen, eine Wertigkeit einzuordnen. Ich finde das wirklich deutlich krasser jetzt, deutlich krasser als den noch bestehenden Weltrekord von Kelvin Kiptum mit 2:00:35. Und ja, es gibt natürlich, wie gesagt, das erstmal zu begreifen, live, wenn man das kommentiert und versuchen, das irgendwie einzuordnen, ohne das jetzt auch nur abzufeiern, weil wir wissen ja trotzdem auch in der heutigen Zeit, es ist leider nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, hat gar nichts damit zu tun, dass ich da jetzt irgendwie das grundsätzlich irgendwo in Abrede stellen möchte. Aber wir haben natürlich auch schon oft genug hier darüber gesprochen, dass es bekannte Namen gibt und auch in der Vergangenheit gab auch leider viele aus Kenia, die rückwirkend dann irgendwo festgestellt wurde, dass nicht alles sauber ist. Das ist bei ihr, gibt es dafür aktuell keinen Anlasspunkt. Aber natürlich sind sprunghafte Entwicklungen, und wir reden jetzt nicht davon, dass der Weltrekord des letzten Jahres, der ja auch für euch alle extrem überraschend kam von Tigis Assefa, weil das ja auch schon eine extreme Verbesserung war von der 2 Stunden 14 zuvor, dass das jetzt verbessert wird und dann jetzt auch nicht um 3 Sekunden, sondern um nochmal 2 Minuten. Das ist natürlich in der gegenwärtigen Situation klar, dass dann auch, wie soll ich sagen, ja, Zweifel mit reinspielen. Und wenn man jetzt einfach mal googelt mal Ruud Cepngetich oder googelt mal neuer Frauenweltrekord, dann ist es, glaube ich, egal, was für eine Sprache ihr da eingestellt habt bei euch im Browser. Es wird sehr kontroverse Überschriften geben. Also einfach kontrovers im Sinne von, ja, geil, neuer Weltrekord, aber mindestens genauso viele Überschriften, die sagen, ist das zu schnell? Ist das noch machbar, menschlich machbar? Hat das sauber stattgefunden? Und auch in den sozialen Medien muss man ja sagen, die Stunden nach diesem Rennen, ich habe mir natürlich auch ein bisschen angeguckt, was die Leute zu einerseits natürlich zur Übertragung gesagt haben, aber zum anderen auch, wie sie dieses Ding auffassen. Da muss man auch sagen, selbst in der, da kannst du auf andere Medien gehen, du kannst bei Eurosport schauen, bei mir auf dem Account, ich habe auch viele DMs bekommen, du kannst aber auch bei Runner's World oder wo auch immer drunter gehen. Und es ist, ich finde, es ist erstaunlich, dass es sehr pari ist. Also zwischen, das ist zu krass, als dass die Leute es schon wieder, also geil finden können, weil da einfach, es ist zu viel passiert in den letzten Jahren auch, als dass die Leute das unreflektiert einfach nur noch abfeiern. Und da ist ja dann immer die Frage auch, ist das dann noch gut für den Sport?
Ja, klar, nur Leistungssport lebt natürlich eben genau von der Grenzverschiebung. Ja, also das ist schon so, ja. Also wenn wir in andere Sportarten gehen und jetzt mal so Beispiele aus der Geschichte hervorziehen, ja. Fangen wir mal an bei Grete Weitz. Um beim Marathon zu bleiben erstmal, ne? Bei Frauenmarathon zu bleiben. Herausragende Läuferin ihrer Zeit. Haben wir, glaube ich, auch schon an der einen oder anderen Stelle hier mal benannt. Die mehrfach in New York gewonnen hat, überlegen ihre Läufe gewonnen hat, neuen Weltrekord aufgestellt hat, etc. In ihrer Zeit outstanding. Ja, also ganz außergewöhnlich. Oder nehmen wir den... Ja, sicher auch outstanding Weltrekord von, die Britin, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Paula Radcliffe.
Von Paula Radcliffe. Ja, der war auch so weit weg von allen anderen. Ja, von allen anderen. Wirklich, der war richtig weit weg, dass man auch gesagt hat, boah, ist das möglich? Ja, wenn man sie selber schon mal erlebt hat, wie leidenschaftlich sie sich gegen Doping äußert, und da auch Kampagnen gefahren hat und so weiter, müsste man sagen, also wenn die jetzt nicht sauber gearbeitet hatte in ihrer Karriere, das wäre schon hart schizophren im Vergleich zu dem, was sie sonst vermittelt hat über ihren Sport. Dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, gab es mal eine Trainingsgruppe aus China. Der Trainer hieß Ma Yunren. Die Läuferinnen wurden dann als Ma's Armee gebrandmarkt, also Stuttgart. Sicher auch westliche Medien, ja, genau, Stuttgart-Weltmeisterschaften. Die Erklärung von dem Trainer damals, dass seine Athletinnen, zwar mehrere aus seiner Gruppe, herausragende Weltrekorde gelaufen sind, also die weit weg waren von dem damaligen Standard, war, dass sie mit Schildkrötenblut sich substituieren.
Aber das Beispiel ist ja leider nicht so gut ausgegangen.
Nein, deshalb, wir wollen ja sicher auch zwischen diesen Polen mal so ein bisschen mitteln und ein bisschen versuchen, das einzuordnen. Ja,
ja. Ja.
Das ist dann, hat sich dann nachher als schöne Märchengeschichte herausgestellt und die sind halt aufgeflogen, weil sie eben
EPO
verwandt haben. Das war ja auch eine Zeit, als EPO auf den Markt kam, als plötzlich die Durchschnitts-10er- oder 20er-Leistungen in der Weltrangliste extrem nach oben gegangen sind. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Da waren plötzlich dann 20 Leute über 5000 Meter, weil du das eben von deinen Leistungen gesagt hast, unter 13 Minuten. Und 13 Minuten war bis dahin Eintritt in die absolute Weltklasse.
Ja.
Und dann machte sich das halt über sämtliche Strecken, 5, 10 Marathon bemerkbar, dass das halt extrem abging, als diese EPO-Welle in den Sport reinschwappte. Gut, die Vergleiche mit Radsport lassen wir jetzt mal weg, weil das ist zu komplex. So, dann kam ja jetzt halt auch die neuere Geschichte mit den Weltrekordverbesserungen bei den Männern. Und da ist die Zeit sich ja so ein bisschen vorgelaufen, ja, weil die Weltrekorde von Eliud Kipchoge und von Kelvin Kiptum qualitativ noch besser waren als das, was vorher Paula Radcliffe oder dann zum Beispiel auch Bridget Kosgei geleistet haben als Weltrekord bei den Frauen. Da war der Abstand zwischen dem Männer- und dem Frauen-Weltrekord viel größer, als er jetzt wieder ist.
Das stimmt.
Da war viel größer. Also in Relation war da ein Schritt vorwärts bei den Männern, bevor die Frauen das gemacht haben. Der niedrigste Abstand vor diesem Weltrekord jetzt vom letzten Sonntag war der zwischen Paula Radcliffe und Khalid Kanushi. Khalid Kanushi, der war bei 9 Minuten 47, sowas in der Preisklasse, ja. Also zwischen dem Weltrekord der Männer und der Frauen. Es ist so, dass Frauen ja in Relation etwas besser ausdauerfähig sind als Männer. Deshalb ist der Abstand beim Marathonlauf prozentual kleiner als jetzt zum Beispiel über 100, 400, 1500 und so weiter. Ja, weil Kraftkomponenten eine untergeordnetere Rolle spielen. Jetzt ist der Abstand irgendwas bei 9 Minuten 23 zwischen dem Weltrekord von Ruth Sheppengedig und Kelvin Kiptum. Also eine historisch kleine Lücke zwischen dem Männer- und dem Frauenweltrekord. Also das macht schon klar, das ist jetzt eine wirklich außergewöhnliche Leistung, die sie da verbracht hat. Mehr ist es jetzt erstmal noch nicht. Ja? Nur mal zum Einordnen der Grenzverschiebungen. Ja? Und sie ist insgesamt Elfte geworden. Also bei Männern und Frauen zusammen.
Das hat es auch noch nie gegeben, glaube ich, bei einem Major.
Das hat es beim Major noch nie gegeben.
Nee, das ist richtig. Da rennen jetzt das ist ja, Leute, jeder weiß, was Chicago ist. Da rennen jetzt ja nicht irgendwie 15 Amateure mit so ungefähr, sondern das ist ja einer der krassesten Marathons der Welt einfach. Und da ist sie aber Elfte geworden insgesamt. Also das ist schon bezeichnend auch.
Also in der Triathlon-Szene, ja, gibt es dafür einen sehr schönen Begriff.
Ich bin gespannt.
Ja, also wenn man als Profi von den besten Frauen überholt wird. Auf der Langdistanz passiert das natürlich schon mal, weil wenn du irgendwie einbrichst als Profi hinten raus, dann verlierst du ja richtig Zeit. Ne? Ja, und wenn dann die besten Frauen an dir vorbeiziehen, dann heißt das you got chicked.
You got chicked. Ja, muss ich ja sagen, ich habe echt zum guten Zeitpunkt noch aufgehört, muss ich sagen. Anfang 2023 konnte ich auch sagen, ich bin zumindest schneller gewesen als der Frauenweltrekord um einige Minuten. Das hätte ich Ende des Jahres schon nicht mehr sagen können. Nee, also was man schon sagen muss, ist, das ist natürlich total, das ist ein guter Vergleich gewesen, Ralf, weil es gab in der Vergangenheit eben auch schon einen dichteren, eine wesentlich kleinere Differenz mit Khalid Kanushi zum Beispiel zu Paula Radcliffe. Das vergessen manche Leute. Trotzdem ist es jetzt die geringste Distanz, glaube ich, historisch hast du ja gesagt. Man muss ja trotzdem mal auch einen Schritt zurückgehen. Es gab auch ganz viele Coaches, Trainer und auch Sportwissenschaftler, die ebenfalls sich der Herausforderung gestellt haben, zu versuchen, das irgendwie zu erklären. Der Punkt, den man, glaube ich, schon mal kritisch anmerken muss, ist, was hat letztes Jahr dazu geführt, also was war der große, krasse Gamechanger für Frauen innerhalb der letzten 12 Monate, der eine vierminütige Verbesserung über 4 Minuten ermöglicht hat? Und wir wissen ja, was 4 Minuten in der Weltspitze sind. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Es hat es ja niemals bei den Männern gegeben. Das ist ja schon das Erstaunliche. Weißt du, wie ich meine? Es hat ja niemals, wenn wir jetzt mal gucken, natürlich kannst du sagen, okay, das ist, muss man auch zugute halten. Männer laufen schon viel länger Marathon. Weil Frauen einfach früher ja nicht, es war ihnen ja nicht erlaubt, Marathon zu laufen. Ja? Die haben ja erst in den 70er, 80ern angefangen, Marathon überhaupt zu laufen. Das heißt, natürlich, das Entwicklungspotenzial für Frauen ist ja dann zwangsläufig erstmal höher, weil es eben noch nicht so lange möglich ist, dass Frauen sich im Marathonlauf versuchen und da natürlich dann auch einfach mehr lernen, experimentieren können, bla bla bla. Aber trotzdem ist es ja so, dass du bei den Männern, was ist denn der größte, weißt du aus dem Kopf zufällig raus, was war denn der größte Weltrekordsprung der letzten, nimm von mir aus 30, 40 Jahre. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, dass es da mal einen 4-Minuten-Sprung gegeben hat.
Was meinst du jetzt beim Marathon?
Weltrekordverbesserung innerhalb von Marathon-Weltrekordverbesserung innerhalb von 12 Monaten.
4 Minuten glaube ich nicht, schaue ich aber eben nach.
Genau, weil dann kann ich kurz den Gedanken zu Ende führen noch, weil das ist ja so, das ist ja das Erstaunliche. Nicht, dass die Frauen besser werden, ist erstaunlich. Und das muss man ja auch mal losgelöst vom Weltrekord sehen. Insgesamt hat in den letzten, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu der Zeit zurück, als, als die Carbon-Schuhe eingeführt wurden, weil das hat generell eine Zeitenwende bedeutet. Zeiten, die vorher mit klassischen Racing-Flats gelaufen wurden, hatten eigentlich keine sonderlich große Wertigkeit mehr. Parallel, wie gesagt, auch, haben wir hier öfter schon erzählt, natürlich auch ganz andere Fueling-Strategien, die entwickelt wurden, viel aus dem Triathlon, aus dem Radsportbereich gelernt, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das in Kombination mit dem Einsatz von Carbon-Schuhen hat dann natürlich dazu geführt, dass insgesamt in der Spitze der Welt bei Männern und bei Frauen Zeiten sich sehr krass entwickelt haben. Also, wie gesagt, nicht nur ganz, ganz vorne, sondern überhaupt, da kannst du auch europäische Bestlisten anschauen, du kannst deutsche Bestlisten anschauen. Schaut mal jetzt das deutsche Niveau an, Männer und Frauen der letzten 2-3 Jahre. Haben wir noch nie gehabt in Deutschland. Das ist eine insgesamte Entwicklung. Also soweit erstmal alles cool. Aber jetzt kann man natürlich sagen, die Schuhe gibt's jetzt seit 7 Jahren. Es ist keine sonderlich gute Erklärung, warum jetzt unmittelbar innerhalb der letzten 12 Monate so krasse Sprünge kommen. Man kann vielleicht noch sagen, und ja, ich bin natürlich Markenbotschafter für Adidas, nichtsdestotrotz muss man ganz objektiv sagen, der Evo, der letztes Jahr entwickelt wurde, ist ein extrem besonderer Schuh. Und ich weiß auch aus erster Hand von Entwicklern, die daran beteiligt sind, dass in Labortests, als die noch Prototypen hatten und das mit Tigis Assefa getestet haben, schon gemerkt haben, wow, der Schuh mit dem Material, wie er gebaut ist und ihr Laufstil sorgen offensichtlich für sie persönlich zu einer extremen Verbesserung von Laufökonomie und Effizienz. Das konntest du messen, weil die natürlich parallel Atemgasanalyse machen, Laktat messen und so weiter. Insofern waren die jetzt nicht alle komplett überrascht, dass sie in der Lage war, Weltrekord zu laufen. Ich glaube, dass Tigis Assefa trotzdem so deutlich Weltrekord in Berlin gerannt ist, das war natürlich schon überraschend. Ob das jetzt alles allein auf diesen Schuh zurückzuführen ist, will ich gar nicht sagen. Aber klar, dieser Schuh kann vielleicht noch einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass das dann möglich war, diesen ohnehin schon krassen 2014er-Rekord zu verbessern. Jetzt ist ja aber so, innerhalb von gerade mal einem Jahr ist er jetzt nochmal um 2 Minuten verbessert worden. Und da fragt man sich natürlich schon, was sind denn jetzt rein sportwissenschaftlich die Gründe dafür, dass das so möglich ist? Weil 4 Minuten innerhalb von 12 Monaten, das ist, nennen wir es mal ungewöhnlich. Ralf hat recherchiert und sagt wahrscheinlich, er findet auch keine Verbesserung von Männern in der Geschichte des Laufsports im Marathon, wo jemals innerhalb von 12 Monaten 4 Minuten sich verbessert wurde.
Also es ist natürlich ein bisschen unübersichtlich, wenn man jetzt weiter zurückgeht, weil es da ja inoffiziellen Bestzeiten gab. Du erinnerst dich, dass eine Bestzeit aus Boston stammte, die ja wegen des Gesamtgefälles der Strecke nicht bestenlistenfähig war. Mosop war das, oder? Ne? Ja, Mutai, glaube ich. Ne?
Ja, Mutai kann auch sein,
ja. Ja, aber nehmen wir mal die Verbesserung von Eliud Kipchoge. Sein erster Weltrekord in Berlin. Das war 1:18, also 1 Minute 18 runter vom vorherigen Weltrekord. Das war ja damals auch schon ein Riesensprung.
Voll.
Ja, weil die Sprünge, man muss die ja jetzt auch nicht linear sehen, sondern du verbesserst dich ja proportional halt, ja, in der Geschwindigkeit. Es wird ja immer schwerer, das zu verbessern. Ja, natürlich. Also das ist halt, dann proportional ist 1:18 runter von so einer Zeit schon viel. Weil ich versuche das auch immer, mir als Strecke, als Weg vorzustellen. Ja, weil 1 Minute 18, das sind ungefähr 400 Meter, würde ich mal tippen, in der Geschwindigkeit, in der da hinten gelaufen wird. Ja, roundabout mehr 400 sogar. Meter. Ja, genau, ne? So irgendwas um die 400 Meter. 4 Minuten sind aber über 1 Kilometer.
Das ist es. Ja, und das hat auch das jemand gesagt aus dem angloamerikanischen Raum. Ja. Unmittelbare Reaktion danach irgendwo gepostet, habe ich auch bei Insta gesehen. Da war natürlich viel nach Chicago, der gesagt hat, die Zeit klingt krass, aber damit ihr euch das besser vorstellen könnt, in der Geschwindigkeit, ihre Geschwindigkeit ist 3:05 auf 1 Kilometer. Es ist deutlich mehr als 1 Kilometer. Deutlich mehr als 1 Kilometer. Wenn wir jetzt auf die Gesamtzeit betrachten. Aber dann nehmen wir es mal nur, nimm die 2 Minuten. Auch 2 Minuten zu Tigis Assefa sind fast 1 Kilometer. Oder zumindest mal 750 Meter roundabout. Ja. 700 Meter, das müsst ihr euch mal vorstellen, die nimmt der Weltrekordhalterin 700 Meter ab. Also, damit wir mal ein Feeling kriegen, wie krass das eigentlich ist. Und das ist halt, klar, du kannst sagen, Frauen haben insofern den einen großen Vorteil, bei manchen Marathons ist es ja erlaubt, beispielsweise auch in Chicago, dass sie natürlich auf männliche Pacemaker zurückgreifen können. Ja, Berlin letztes Jahr war das natürlich auch der Fall. Nur, das ist ja auch gleich zu Tigis Assefa gewesen. Also Tigis Assefa hatte ja auch einen Pacer, der sie bis zum Ziel gebracht hat.
Und dort
war es ja auch so.
Rusev Nginic ist ja zum dritten Mal in Chicago gelaufen und hat zum dritten Mal dort gewonnen, auch eine besondere Leistung. Aber zum ersten Mal ist der Tempomacher bis ganz zum Ende durchgelaufen in Chicago mit ihr.
Ja.
Ja, also jetzt in Relation zu ihren bisherigen Ergebnissen dort eine Verbesserung, die auf externe Verbesserungen zurückzuführen ist. Ja, sie hatte ja jetzt auch den neuesten Nike-Schuh an und so weiter und so weiter. Also unterstellen wir mal, dass das halt auch Effekte hat. Weil tatsächlich, das hast du ja auch immer wieder sauber rausgearbeitet, der hat natürlich sehr viel angefeuert, ne, der Tempomacher. Der ist nicht nur einfach vorne weggelaufen, sondern der hat unglaublich gepusht. Ne? Also jetzt mal wieder zurück zu unserer Einlassung zu Beginn. Der hat immer wieder versucht, sie in diese Race-Situation, in diese Stress-Situation, in diese Adrenalinsituation zu versetzen, indem er sie permanent angefeuert hat. Ja, also externer Faktor, der sicher eine Rolle spielt. Komm, wir gucken nochmal auf die Karriere von Rusev Nginic, weil das halt schon auch spannend ist. Also, sie ist halt im August 94 geboren. Ich habe es gesagt, relativ spät erst in den Laufsport gekommen, nämlich international zum ersten Mal aufgetaucht 2016 bei einem Halbmarathon in Algerien. Das ist jetzt nicht die allererste Adresse, ist aber ein durchaus bekannter Halbmarathon. Das sind auch nicht ungewöhnliche Anfänge für junge Läuferkarrieren aus Kenia, die halt erstmal irgendwo ein Entree brauchen. Und dann kommt man natürlich nicht direkt gleich in irgendwelche großen Läufe rein, weil es einfach zu viele Kandidatinnen und Kandidaten aus Kenia gibt, sondern man muss erstmal irgendwo eine Leistung produzieren. Dann hat sie 2017, also kurz danach, den Istanbul-Halbmarathon gewonnen. Das ist insofern wichtig, weil Istanbul ihr Eintritt in die absolute Weltklasse war. Zwischendurch, bevor sie dann den ersten Marathon gelaufen ist, eben in Istanbul, ist sie bei der Halbmarathon-WM in Valencia gelaufen und hat dort in der Mannschaft eine Silbermedaille gewonnen mit einer damals schon sehr renommierten Läuferin, Jocelyn Jepkoski. Aber da hat man schon gesehen, okay, das läuft in Richtung einer Weltklasse-Athletin hin, wenn es denn entsprechend weitergeht. Dann ist sie in Istanbul 2018 zum ersten Mal Marathon gelaufen. Es ist eine hügelige, sicher nicht tempo-ideale Strecke. 2:18:35 beim Debüt auf einer schwierigen Strecke.
Sie ist einmal davor schon den Istanbul-Marathon gelaufen, das Jahr davor.
Ah ja, hast recht.
Aber ich meine, anyway, Debüt in 2:22 ist auch krank, muss man sagen.
So, dann 2:18:35 in Istanbul. Das war der Eintritt in die absolute Weltklasse, ja. Danach dann, 75 Tage danach dann nur.
Ja, das ist verrückt.
75 Tage danach, 2:17:08 in Dubai. Dubai, ganz flach, sehr schnelle Strecke, alles klar. Dann Olympische Spiele 2020, Sapporo, der ja bekanntlich nicht 2020 stattfand, ja, nicht ins Ziel gekommen. Dann wieder Istanbul, ist so ein Fixpunkt in ihrer Karriere, ja. Neuer Weltrekord-Halbmarathon, 1:04:02. Da kriegt man schon eine Ahnung. Ne? Da kriegt man schon eine Ahnung, dass sie sicher unter 2:10 laufen kann.
Aber da möchte ich auch noch mal kurz, also wenn wir da kurz den Bogen wieder schlagen zum Rennverlauf. Ich weiß nicht, wer von euch das live auf Eurosport geguckt hat. Also Ralf und ich haben das ja verfolgt. Ich habe ja schon beim ersten Split, also muss man auch sogar meinen Kollegen sozusagen in dem Fall, muss ich auch Sigi auch in Schutz nehmen, weil wir waren beide so, dass wir diesen Split gesehen haben. Und der erste 5-Kilometer-Split des Rennens waren, und ich dachte wirklich, das ist ein fucking Chip-Fehler. Das ist, der Chip trägt direkt irgendeinen Mann, die haben da irgendwas vergeigt bei der Vergabe der Chips. Weil die ist 5 Kilometer in 15:00 durchgegangen. Das ist fast... Der jetzige Frauenweltrekord ist ja, glaube ich, knapp unter 63 Minuten. Und also das ist eine Endzeit von 2:06.
Ja, ja, und vor allen Dingen muss man noch was dazu sagen, das war sie nicht alleine. Ne? Da sind ja noch zwei andere mitgegangen, dieses Tempo. Also das ist 3 Minuten pro Kilometer. Die sind in einer kleinen, aber sehr edlen Gruppe auf 2:06 angelaufen. Also wie crazy ist das bitte? Okay, Wahnsinn. Ne? So, dann weiter in ihrer durchaus wechselvollen Karriere. Ja, Sommerspiele haben wir schon gesagt, nicht ins Ziel gekommen. Ja, Dann Nagoya-Marathon, das ist der höchst dotierte Frauenmarathon der Welt, 2017, 18. Also das bewegt sich ja alles in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Range. Ja, 2017, 2018, damals sicher State of the Art, was die absolute Weltklasse der Frauen angeht. Da steht sogar dieser Halbmarathon-Weltrekord von 1:04:02 ein bisschen raus, weil der schneller ist in Relation als die damals von ihr erzielten Marathonleistungen. Dann kam die WM in Eugene. Da konnte sie ihren Titel nicht verteidigen. Ja? Magenprobleme, vorzeitig ausgestiegen. Und seitdem geht es halt nur noch ab. Ne? Chicago-Marathon, zwischendurch läuft sie immer einen Halbmarathon in Südamerika, in Argentinien. Letztes Jahr, dieses Jahr auch als Vorbereitung für ihren jeweiligen Herbstmarathon. Das war jetzt halt dann immer Chicago. Und dann, boom, läuft man 209, hier steht sogar 56. Ist das die offizielle Zeit? Nee, 209.
Ja, die wurde, glaube ich, sogar nochmal um eine Sekunde Zeit, verbessert. Ne? Doch, das habe ich auch nachträglich erst gesehen. Also in der Übertragung war es noch 57, aber in den Newsberichten am nächsten Tag habe ich gesehen, dass 56. Aber auch hier nochmal, die Angangszeit 5 Kilometer habe ich schon genannt. Sie ist auch, nagelt mich nicht auf die genaue Sekundenanzahl fest, aber sie ist, glaube ich, 20 Sekunden, lass es 25 Sekunden sein, über ihre Halbmarathon-PB auch durchgegangen. Klar kann man jetzt sagen, gut, vielleicht hat sie jetzt ein ganz anderes Halbmarathon-Niveau gehabt, mit dem sie in dieses Rennen gegangen ist. Aber ich kenne jetzt auch nicht ganz so viele Leute, die denken, Mensch du, 20, 30 Sekunden über meine Halbmarathon-PB kann man schon mal einen Marathon anlaufen, wird schon gut
gehen. Aber vielleicht muss man das versuchen.
Ja, um stimmt, es, vielleicht wäre ich auch schon 2:07 gerannt.
Ja, verstehst du, das ist ja der Punkt. Vielleicht musst du halt das Undenkbare versuchen, um es zu erreichen.
Ja.
Ne? Weil eine Beschränkung fängt ja im Kopf an. Wenn du sagst, kann ich nicht, ohne es jemals probiert zu haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht schaffst, größer, als wenn du sagst, ich versuche es einfach mal. Was soll schon passieren? Es kann nur schief gehen. Ne? Es kann aber auch gut gehen. Also das ist immer so eine Frage des Mindsets. Das ist ja auch so eine psychologische Disposition. Wie gehe ich an so ein großes Werk ran? Das muss jetzt ja gar nicht ein Marathon sein oder ein sportliches Ding, sondern wie versuche ich eine neue Grenze in was auch immer in meinem Tun zu erreichen oder zu überschreiten? Sicher nicht, indem ich sage, oh nee, das schaffe ich nicht. So wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja, wir müssen nichtsdestotrotz, weil du vorher gesagt hast, über ihren Werdegang nachschauen, müssen wir natürlich auch ein bisschen ihr erweitertes Umfeld, würde ich jetzt mal sagen, beleuchten. Da, bevor wir das machen, gehen wir nochmal ganz kurz in einen zweiten Werbeblock. Denn wir wissen, viele von euch haben ja auch geschrieben, ihr seid am Wochenende ja auch Marathon gelaufen. Wir sind immer noch mitten in der Marathonsaison. Essen war am Wochenende da. Haben wir nicht ganz so viel mitbekommen, außer dass Christina Händel dort auch wieder gelaufen ist. Die hat aber, glaube ich, im Vorfeld an Fußproblemen laboriert, hat sich dann trotzdem an die Startlinie gestellt, das auch wieder gewonnen. Ich glaube, jetzt auch schon zum zweiten Mal Essen gewonnen. Nicht Bestzeit gelaufen, aber ich meine, am Ende des Tages muss man ja auch manchmal dann sich trotzdem eine Herausforderung stellen, auch wenn man weiß, die Vorbereitung war nicht ideal. Erstmal auf dem Wege Glückwunsch und dann natürlich sind ja ganz viele von euch in München gelaufen und alle, die in München gelaufen sind, egal ob Marathon, Halbmarathon oder vielleicht auch den Zehner, ihr habt großen Respekt von mir, weil ich glaube, der Sonntag in München war wirklich nicht prädestiniert, um Marathon zu laufen, glaube ich. Also ich habe von ein paar Leuten gehört, dass das Wetter echt grauslich war. Bis ich gegen Nachmittag in München im Sender war, war es schon okay wieder. Es hat da nicht mehr so stark geregnet, aber ich habe gehört, am Morgen muss es wohl echt Hunde und Katzen geregnet haben und vor allem natürlich auch frisch gewesen sein. Wenn du da dann erstmal schon mal eine halbe Stunde in deinem Startblock stehen darfst, um dann zu wissen, klatschnass, jetzt darfst du noch irgendwie 3-4 Stunden Marathon laufen, da ist die Freude vermutlich nicht ganz so groß, wie wenn das Wetter besser gewesen wäre. Trotzdem habt ihr euch durchgekämpft. Glückwunsch. Und um eure Regeneration jetzt natürlich noch bestmöglich zu unterstützen, haben wir was für euch. Denn wir alle wissen natürlich, klar, Schlaf ist ein großer Faktor, um bestmöglich zu regenerieren. Und ein anderer Faktor, der aber in der Laufszene meines Erachtens nach noch extrem unterschätzt ist, das ist die optimale Zufuhr von Eiweiß, von Proteinen, um die muskuläre Regeneration zu unterstützen. Und da haben wir unseren Partner ESN. Und Ralf
Ich habe jetzt gewartet, dass du weitermachst. Ja.
Ich mache gerne weiter. Ich mache gerne den Monolog weiter.
Nee, weil du hast das sehr anschaulicher und auch mit einem weiten Bogen umschrieben. Ja.
Also,
ich hatte das schon, länger geahnt, deshalb bin ich ja so ein Muskelprotz, ja, weil ich darauf achte, dass ich gerade nach langen Ausdauerbelastungen meinen Proteinhaushalt kläre. Ja, und das geht halt mit den Produkten von ESN hervorragend, weil die eben genau dafür gedacht sind, nämlich eine optimale Kombination der unterschiedlichen Proteine bereitzuhalten. Ja, Eiweiß ist ja ein schwieriger Begriff in der deutschen Sprache, weil das dann oft mit Eiklar verwechselt wird. Ja, wir nennen es lieber Proteine, da sind wir näher dran.
Genau, so machen wir das. Ja, Ralf, haben wir vorher nicht gesagt, Ralf ist natürlich im Urlaub, insofern sei es ihm nachgesehen, dass er auch hier im Podcast in Urlaubsstimmung ist.
Absolut. Ich habe kurz darüber nachgedacht, was ich gleich esse.
Nach deinem Eiweißshake gibt es jetzt noch ein Frühstück dann gleich bei dir. Nein, also es ist, wir haben das ja hier schon häufiger betont und machen das gerne nochmal. Es ist die Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteine und ja, die Produktentwicklung findet in Zusammenarbeit mit den weltbesten Athleten statt. Höchster wissenschaftlicher Standard im eigenen Labor in Hamburg. Ja, es ist Premium-Qualität made in Germany und ja, wir haben Elite Sports Nutrition sehr gerne hier als Partner. Und ihr könnt auf www.esn.com/bestzeit habt ihr die Möglichkeit, unsere Favorites, also unsere Lieblingsprodukte anzuschauen. Mit dem Code Bestzeit bekommt ihr dann immer den maximal möglichen Rabatt auf das Sortiment. Warum maximal möglichen Rabatt? Es gibt dort immer wieder verschiedene Aktionen, immer am Mittwoch, wo es eben Specials gibt, wo ihr günstig zuschlagen könnt. Mindestens 10% sind es auf jeden Fall mit unserem Code. Schaut da aber gerne rein. Und schaut euch um. Ich bin ja ein großer Fan von den ISO-Clear-Produkten, muss ich sagen. Klar, manche mögen auch das klassischen Proteinprodukte, die man dann auch mit einer, entweder mit Milch oder Milchersatzprodukten macht. Ich finde aber gerade im Sommer, in den Sommermonaten fand ich ISO-Clear cool. Das schmeckt dann eher wie so eine Art Eistee oder wie so eine Limo mit sehr, sehr vielen Geschmacksrichtungen. Bin ich großer Fan davon. Also schaut da vorbei. www.esn.com/bestzeit. Und ach so, ja, bevor ich jetzt hier die Werbung beende, was sind gute Zeitpunkte meiner Meinung nach für eine erhöhte Proteinzufuhr? Also erstmal solltet ihr schauen, dass ihr möglichst täglich circa, würden mich jetzt die Kraftsportler vielleicht noch auseinandernehmen, wahrscheinlich kriege ich Zuschriften, aber ich sag immer so, für Läufer fand ich immer 1 Gramm bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, fand ich immer ganz gut.
Das ist ja auch die, das ist ja auch tatsächlich die, die empfohlene Dosierung. Bei höheren Dosierungen muss man auch ein bisschen aufpassen, ja, weil im Kraftsport wird auch sehr, sehr viel Blödsinn gemacht. Deshalb haltet euch an die Dosierungen, die auf den jeweiligen Verpackungen draufstehen, dann seid ihr auf einem guten Weg.
Genau, und das zum Beispiel nach harten Einheiten, Longruns, natürlich bei einem Marathon danach die nächsten Tage, nach vielleicht auch intensiven Tempoeinheiten oder natürlich, wenn ihr auch ein Krafttraining macht. Manche von euch sind ja auch im Hyrox unterwegs. Da danach im Speziellen darauf zu achten, dass ihr ausreichend Proteine zuführt, kann eure muskuläre Regeneration extrem verbessern. Deshalb tut euch selber einen Gefallen, schaut da vorbei.
So, ich wollte, deshalb habe ich eben noch so ein bisschen stumpf hier in meinen Bildschirm gestarrt. Ich wollte nochmal nachschauen, wie groß die größten Margen der Verbesserung bei den Frauen-Weltrekorden im Marathon war. Und tatsächlich ist das jetzt nicht, bei weitem nicht der größte Cut, der geschafft wurde durch eine neue Marke, sondern das ist tatsächlich von der guten Grete Weitz, die ich ja schon, die ich schon zitiert hatte.
Ah, Grete Weitz.
Auf den nächsten Weltrekord. Also Grete Weitz ist damals 2:25:28 gelaufen. Das war in der Zeit outstanding, ja. Die nächste Weltrekordhalterin war Ingrid Christiansen. Und die war 4:22 schneller. Die ist eine 2:21:06 gelaufen. Wow. Also das ist der mit Abstand größte Cut in der neueren, also etablierten Geschichte der Frauen-Weltrekorde. Paula war gar nicht so viel schneller, weil sie hatte ja selber schon eine 2:17:18. Davor Catherine Ndereba, auch in Chicago, dann Paula Radcliffe, ebenfalls in Chicago, 2:17:18. Und ist dann in London diese 2:15:25 gelaufen. Das ist also nur knapp 2 Minuten schneller. Natürlich auch ein großer Cut, aber das im Vergleich zu den 4 Minuten. Nochmal, ne, über 4 Minuten ist mehr als 1 Kilometer, ja, schon weiter vorne. Das ist für mich immer, ich finde das noch anschaulicher als als Zeiten, ja, weil das ist so ein bisschen akademisch, ne, da Zeiten zu nennen. Ja, einfach, dass man einmal in gefühlte Asphaltmeter umsetzen, dann hab ich da immer so einen besseren, aber immer noch verwirrenden, anschaulichen Aspekt dazu. Also es bleibt halt groß. Ja, und wir haben ja gesagt, okay, wir schauen auf das gesamte Umfeld und du hast ja schon angedeutet, sie hat halt einen italienischen Manager, der nicht den allerbesten Leumund hat. Da gehen durchaus schon ein paar Alarmlampen an, aber das sind Anhaltspunkte, was das Umfeld angeht. Kann und darf auf gar keinen Fall eine Sippenhaft sein oder eine Sippenhaft in der Trainingsgruppe und so weiter. Das funktioniert nicht, das können wir nicht machen.
Nee, genau, das kommt natürlich jetzt aber relativ häufig in verschiedensten Zeitungsartikeln, Blogbeiträgen, wird das natürlich mit in den Gesamtkontext aufgenommen, dass natürlich Federico Rosa über viele Jahre zwar aktiv ist als Athletmanager, leider aber auch in fast dem gleichen Zeitraum auch immer wieder mit Athleten, die er betreut, in Zusammenhang gebracht wird, die leider des Dopings überführt werden. Und das sind leider auch nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, namenlose Athletinnen und Athleten, sondern auch Namen, die, glaube ich, Marathonfans durchaus kennen, wie Rita Jeptu oder Jemima Sumgong, also Leute, die halt auch schon große Rennen gewonnen haben, die dann durch, ja, wegen EPO-Missbrauch 4 bzw. 8 Jahre gesperrt wurden. Das ist natürlich, lässt auch auf, wie soll ich sagen, Härtefälle schließen, sonst kriegt man nicht so lange Strafen. Ja, bin ich bei dir, Sippenhaft geht gar nicht, gehört trotzdem zum Gesamtbild dazu. Ist ja auch eine eigene Entscheidung, mit welchen Leuten du dich umgibst und zusammenarbeitest. Und nun, sie ist halt schon lange bei Federico Rosa, dementsprechend ja, gehört das der Vollständigkeit halber zumindest dazu gesagt.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall eine spannende Gesamtbetrachtung und ich hoffe, dass wir euch da auch ein bisschen näher rangebracht haben an das Gesamtkunstwerk, was da jetzt entstanden ist durch diesen Marathon-Weltrekord am vergangenen Wochenende. Ist natürlich eine Diskussion, die uns permanent begleiten wird. Ja, diese Zeit und natürlich auch alle Umstände werden jetzt immer wieder hervorgeholt, weil das macht ja was mit der gesamten Szene. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nur die eine Outstanding, aber sie wird damit Grenzen verschieben. Genauso wie ja die Weltrekorde von Paula Radcliffe und von allen anderen, die Margen verschoben haben. Ja, man hält das dann ja selber für möglich. Und dann passierte eben ja dieser psychologische Sprung, okay, ich muss mich daran orientieren und nicht mehr an der 225 oder ich muss mich an der 201 oder 205 orientieren und nicht mehr an der 208 oder 210. 2:10 macht ja was mit jedem anderen Marathonläufer und mit jeder anderen Marathonläuferin im Spitzenbereich. Ja, weil man muss seine eigene Marge hochverschieben. Übrigens hat das ja noch einen anderen Hintergrund. Kadernorm für deutsche Athletinnen und Athleten,
Oh ja.
Qualifikationszeiten für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele orientieren sich an den Weltbesten. Das wird zwar nachher bereinigt, das heißt, es werden dann jeweils nur zwei respektive drei Leistungen von den Top-Läuferinnen aus einem Land genommen. Also nur drei kenianische Zeiten für Marathon bei den Frauen, nur drei äthiopische Zeiten für Marathon bei den Frauen und dann entsprechend weitergerechnet. Aber die Margen verschieben sich halt immer weiter. Ja, und wir sind ja jetzt schon bei direkten Qualifikationsnormen für die nächsten Weltmeisterschaften, die schon extrem hoch sind. Ja, und wir haben das ja hier auch schon mehrfach genannt, auch die Kadernormen für die deutschen Athletinnen und Athleten sind extrem hochgegangen, weil eben der gesamte Standard sich in einem gewissen zeitlichen Abstand in Richtung der neuen Weltrekordmarken verschiebt. Und das ist der Hintergrund, der dadurch entsteht. Aber jetzt sag mal einer jungen Athletin, okay, du bist halt gut unterwegs, im Mittel-Langstreckenlauf, Crosslauf, wie auch immer, hast du nicht mal Bock, Marathon zu laufen? Und dann guckt man mal so für Scherz nach, was das wohl heißt, ganz vorne in der Welt. Und dann steht da jetzt eine 209,56. Das ist schon ein Brett.
Ja, das.
Gut, aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch noch diese uralt Weltrekorde, zum Beispiel Diskuswerfen der Frauen. Er ist ja auch out of the world, ja, von, ich glaube, Martina Hellmann noch, ja, aus der dunkelsten DDR-Doping-Vergangenheit. der ist halt auch so weit weg von allem Denkbaren. Es hat ja zwischendurch diese ganzen Diskussionen gegeben. Ja, müssen nicht die Weltrekorde alle mal abgekattet werden, also alle und auf Null gestellt werden, damit man die verseuchten Weltrekorde in An- und Abführung los wird. Und da sind wir jetzt bei der Frage, wo machst du denn den Cut? Ab wann war denn die Leichtathletik sauber? Da müssen ja schon, da fällt jetzt gerade Hajo Seppelt lachend vom Stuhl, wenn er das hört.
Ja, also das ist natürlich generell schwer einzugrenzen. Ich fand es trotzdem spannend zu sehen, weil es gibt ja diese World Athletics Punkte, Tabelle oder wie auch immer das genau heißt, wo du quasi Leistungen innerhalb verschiedener Disziplinen vergleichen kannst. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, der besagte Sportwissenschaftler, ehemals auch Assistenztrainer beim Oregon Project, der sich da mal ein paar andere Disziplinen zum Beispiel genommen hat, um die 209,56 vergleichen zu können. Und wenn man das jetzt mit 100 Metern vergleichen würde, wäre das eine 10,38 für Frauen. Wir reden jetzt nicht von Männern, wir reden von Frauen. Oder beispielsweise 800 Meter 1,50,49 finde ich auch krass, muss ich sagen. Eine Meile ist für die Amerikaner natürlich ein gutes Ding. 400,97.
Ja, aber die 1,50 habe ich am Sonntag in der Übertragung auch gehört. Weil da waren noch 800 Meter und dann hat Sigi gefragt, was denn deine Bestzeit über 800 ist. Und die war eine 1,50, wenn ich das richtig
erinnere. Das wäre 41 Hundertstel schneller wäre das als meine 800 Meter Bestzeit. Ja. Wobei, da ist der Abstand ja nicht so groß wie bei mir beim Marathon
eigentlich. Das stimmt. Aber das ist ja jetzt eine schöne Spielerei, um so eine Relation halt auch zu haben. Ne?
Ja, ja.
Aber nochmal, das hatte ich ja vorhin kurz gesagt, die Anteile der Kraftkomponente sind bei den Leistungen, die du genannt hast, natürlich höher. Ja, stimmt, das heißt, stimmt. Im 100-Meter-Sprint 400, 800, da sind halt noch andere Parameter, die eine Rolle spielen, die eine weniger große Rolle beim Marathon spielen. Und deshalb die Ausdauerfähigkeit von Frauen, hatte ich ja schon gesagt, ist in Relation zu Männern etwas höher einzuschätzen. Das heißt, die Kraftkomponente verliert an Einfluss. Deshalb ist dieser Vergleich eine nette Spielerei. So ist ja diese Tabelle halt auch aufgebaut, dass man versucht, eine Relation herzustellen zwischen sehr, sehr guten Leistungen. Das braucht man zum Beispiel für Mannschaftswettbewerbe, die es leider nicht mehr so oft gibt, aber dafür. Oder zum Beispiel für die Mehrkämpfe, um eine Relation herzustellen. Tatsächlich orientieren sich aber diese Leistungen auch, als sie aufgeschrieben wurden, an den absoluten Top-Top-Leistungen. Ja, die damals, also Weltrekorde und dann darüber hinaus. Ja, das ist praktisch ein nach oben offenes System. Also das geht dann weiter. Aber es hat zum Beispiel auch große Schwächen, dieses System. Weil wenn du dir die Punktetabelle zum Beispiel für Hochsprung anschaust, ja, dann bekommst du für 1,06 Meter schon Punkte für Hochsprung. Ja, also nicht viele Punkte, aber du bekommst Punkte. Wenn du jetzt aber Hürden läufst bei den Männern, da ist ja jede einzelne Hürde 1,06 Meter. Ja, stimmt. Und du bist nicht in einer bestimmten Zeit im Ziel, bekommst du keine Punkte. Das ist ja nicht gerecht. Weil du hast ja diese 10 Hürden geschafft, müsstest also eigentlich Punkte bekommen. Wenn du aber zu langsam bist, bekommst du keine Punkte, beim Hochsprung bekommst du sie. Aber also ich hoffe, ihr versteht das. Ja, also man schafft halt eine Leistung, die eigentlich beim Hochsprung für Punkte gut ist. Und hier nicht. Also die Vergleiche hinken ein bisschen, nur wir wollten ja eine Gesamteinordnung machen und mal so als kleine gedankliche Experimente, was das wohl bedeuten würde in der absoluten Spitzenleistung im Vergleich zu 800 Meter, 1,50. You got chicked,
ja, absolut.
Kannst du den Begriff nicht?
Neben dem, ich weiß nicht, wir hatten es hier, glaube ich, irgendwann hatten wir es, ja, glaube ich, manchmal hier gehört, aber ich habe es nicht mehr präsent gehabt. Also der eine Aspekt übrigens, was du sagtest, hinsichtlich Muskelkraft ist für Marathon etc. nicht mehr ganz von so großer Bedeutung oder kein ganz so großer Vorteil mehr, das ist richtig. Das gibt ja auch verschiedene Studien, ich glaube, ich habe sogar eine Eurosport-Übertragung auch kurz erwähnt, die eben genau das ja belegen, dass Frauen prinzipiell für Ausdauertraining affiner sind sozusagen. Diese Kraftkomponente, die beim Marathon ja wesentlich weniger von Gewicht ist, ist ein Aspekt. Man darf auch nicht unterschätzen, der Gewichtsunterschied von Frauen, also von Läuferinnen zu Läufern, ist natürlich auch in aller Regel erheblich. Und das ist natürlich auch was, was energetisch natürlich ganz anders zu versorgen ist. Und in dem Fall ja dann ein Vorteil. Es gibt ja auch, nicht ohne Grund, gibt es kaum Männer, die größer als 1,75 sind, die in der absoluten Weltspitze unterwegs sind. Also auch da siehst du ja nur die eher kleinen Männer sind aufgrund dann auch des geringeren Gewichts in der Lage, da solche Leistungen zu erbringen. Also wenn ihr wissen wollt, wie groß Kenenisa Bekele ist, gebt es mal bei Google ein. Aber und auch Elliot, der ein bisschen größer ist, aber Elliot geht mir bis zur Schulter. Kenenisa ist noch ein Ticken kleiner. Haile ist so wie Kenenisa. Also das sind jetzt, die wirken natürlich, im Fernsehen wirkt das oft anders, weil die ja dann alle wiederum ähnlich groß sind, ja, wie wir schon gesagt haben. Aber also da bin ich ja gefühlt ein Riese dagegen.
Ja, vor allem, wenn du da mitläufst, genau, dann denkt man immer, warum läuft der hier mit Jugendlichen?
Ja, ja, genau. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Aspekt, der dazu kommt. Also, es gibt sicherlich eine Reihe von ja, Punkten, die Frauen für Marathon helfen, sage ich jetzt mal. Plus dann den Aspekt männliche Pacemaker, bis kurz vor Ultimo einsetzbar, haben wir übrigens auch am Wochenende gesehen, ist natürlich eine schwierigere Sache. Die haben an sich jetzt okay einen Job gemacht. Ich glaube, das, was man zumindest im Internet im Vorfeld gehört hat, was der Plan ist, was sie angehen sollen, das haben die Pacemaker nicht gemacht, weil die hätten, glaube ich, auf 2.03.0 angehen sollen. Die sind ja dann lange Zeit eigentlich eher so auf 2.04.30, bisschen drüber unterwegs gewesen. Aber immerhin hat ja auch der eine Kollege da vorne wirklich bis 30 oder knapp über 30 ja Tempo gemacht. Das ist schon ein echt guter Job, muss man sagen. Und das wollen wir vielleicht auch noch als Ansatzpunkt noch nehmen, bevor wir jetzt hier aus der Folge rausgehen, weil ich nämlich gleich einen Anschlusstermin noch in der Stadt habe. Es ist so, was wir nicht ganz unterschlagen wollen, wir haben natürlich heute sehr viel über diesen außerirdischen Weltrekord von Ruud Chepngetich gesprochen, aber das Männerrennen, da haben wir noch nicht viel drüber gesprochen und das sollte man, finde ich, trotzdem kurz machen. Ich fand das Männerrennen, ich fand das extrem unterhaltsam, weil es kompakt war. Es waren ja relativ lange, am Anfang eine 10-Mann-Gruppe plus Pacemaker, gegen Ende waren es aber noch 6 Mann, als Pacemaker raus waren, fand ich super cool. Und der John Courier, der am Ende ja das Rennen in auch noch 2:02:43 gewonnen hat, absolute Weltklassezeit, muss man sagen, der hatte da vorne 2:05 PB, also Riesensprung für ihn und natürlich Rennen gewonnen, natürlich für ihn, ja, großer Durchbruch, keine Frage. Bemerkenswert ist eigentlich, wie er das Rennen gelaufen ist. Eine 2:02 ist eine krasse Zeit, also nicht falsch verstehen, es ist auch Platz 2 gewesen in der Weltjahresbestenliste. Aber die Art und Weise, wie er das gelaufen ist, umso bemerkenswerter, weil die Halbmarathon-Durchgangszeit, die war ja noch 62:20:30 roundabout und der ist darauf dann eine 60:30 gelaufen. Eine 60:30 die zweite Hälfte, aber, und das ist ja noch nicht, das alleine wäre schon krass, das ist er ja nur gelaufen, weil bis 30 sind sie genau das gleiche Tempo gerannt. Über die letzten 12 Kilometer, wo er sich dann von der Gruppe abgesetzt hat und sein Ding durchgezogen hat, mit den letzten schnellen 12 Kilometern ist der eine 60:30 im Halbmarathon draufgerannt. Und ich calle es jetzt schon mal, den Namen sollten wir uns für die Zukunft mal noch merken, weil die Marathonzeit ist jetzt schon krass. Die Art und Weise, wie er das gelaufen ist, extrem beeindruckend. Der bringt übrigens auch eine 58er Zeit im Halbmarathon mit. Das ist jemand, der, und der ist noch nicht so alt, ich glaube 26, 27, wenn ich es richtig im Kopf habe von der Übertragung, das ist jemand, den wir uns für die Zukunft mal noch merken sollten, dem traue ich noch ein bisschen mehr zu, ehrlich gesagt.
Aber so von der Gesichtsausstrahlung, von der Haltung, als er dann mal losgelassen war, also aus der Gruppe raus war, hat er mich sehr stark an Philipp Flieger bei dem Rennen in Berlin erinnert. Nee, aber du hast halt gesehen, ne, dass der da so einen totalen Push gekriegt hat. Ja, also nennen wir es ja, Runners ja. High oder was auch immer. Aber du hast ihn ja, das angesehen, stimmt, dass er in so einem Flow drin war und praktisch total sicher war, dass er dieses forcierte Tempo bis zum Ende durchhalten würde und durchhalten könnte.
Ja.
Du hast gesehen, dass er echt wie so Handbremse los und dann fumm. Ja, dann kam der halt in so einen Flow rein und ist da hergeschwebt. Also deshalb hast du recht, das war schon auch bemerkenswert und entertaining. Übrigens ja, Calvin Kiptum, nochmal kleine Reminiszenz, gab ja auch eine Gedenkminute vor dem Rennen für den tödlich verunglückten Weltrekordler. Der ist ja nicht unähnlich gelaufen, seine herausragenden Leistungen, unter anderem auch der Weltrekord da, auch mit sehr starken Passagen, und da war, glaube ich, auch immer so, die letzten 10 waren immer so outstanding gut. Ne? Also das war von der Herangehensweise vielleicht gar nicht so übel. Würde man ja auch eher jemandem empfehlen, nicht wie Rudolf Gentic 5 Kilometer in brutalstem Anfangstempo, sondern erstmal, ne,
Ja,
vielleicht in so einem
die ist
mittelschnellen,
tatsächlich
ja, und dann
konstant langsamer
hinten.
geworden, muss man sagen. Aber das
Genau.
meine ich jetzt gar nicht so negativ. Ich meine, ich fand es beeindruckend, dass sie das geschafft hat, dieses Rennen zu stehen und dann auch noch auf so einem
Ja,
Niveau,
und nicht
weil
vor
wir
die
neben
Wand zu
anderen,
rennen, ne?
ja,
Das
da
kann
hätte
ja
ich
auch
bei
passieren,
Halbmarathon
ne? Ja.
gedacht, sorry, das kann beim besten Willen. Und da war ja schon bei Halbmarathon erkennbar, dass es ja von Fünfer zu Fünfer immer langsamer wird.
Und
Da hast du gedacht, jetzt
sie
kommt
sah
sie.
im Gesicht nicht gut aus, ne? Also die hat die
Von
ganze
Anfang
Zeit
an war die
gefightet,
absolut, da dachtest du
ja.
wirklich, das unmöglich, dass die das durchhält und nicht irgendwie explodiert, aber nee, das muss man auch sagen. Also Respekt da, dass sie das dann so hinten raus alles noch halten konnte, zu so einer Zeit. Also ja, es war ein sehr, ich muss sagen, Chicago, wie soll ich das jetzt sagen? Ich will sie, Chicago jetzt nicht dissen oder so, ich bin ja selber noch nie gelaufen, aber ich fand, Chicago war früher in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung der irrelevanteste Major-Marathon irgendwie. Das soll jetzt gar kein so krasser
Ja,
Front
aber
sein, wie es
das ist
kommt, aber
natürlich,
das ist so.
weil du die 80er Jahre, wo die halt schon mal sehr, sehr groß waren, subtrahiert
Genau,
das für
nicht
dich.
erlebt habe.
Dann war halt New York ja immer so als dieses Outstanding-Erlebnis aufgrund
Genau.
der Topografie nicht weltrekordfähig. Dann kam halt die große Zeit von Berlin mit den ganzen Weltrekorden. Ja,
Richtig, die
und
schnelle
jetzt
Strecke
ist
war
es
immer
halt wieder
Berlin.
Chicago, ne? Mit beiden
London die schnelle
Weltrekorden.
Strecke im Frühjahr, dann war Boston der geschichtsträchtige, New York der besondere, Tokio die einzige asiatische Metropole. Also irgendwie hatte jeder Marathon so seinen Claim und Chicago war, fand ich immer so die letzten Jahre.
Chicago war Windy
Genau, gut, die gibt es halt auch noch. Die dürfen halt auch mitmachen, so ungefähr. Und das hat sich natürlich jetzt ganz gewandelt. Jetzt muss man leider sagen, also in dem Fall zum Leidwesen von Berlin. Das wird für Marc und das Team darum ja sicherlich eine Herausforderung werden, da jetzt, ja, was heißt, sich neu erfinden zu müssen, ne? Zu versuchen, Weltrekorde zurückzuholen. Und wir wissen ja, das ist ja nicht ganz so einfach planbar. Aber man muss natürlich sagen, Chicago hat jetzt beide Weltrekorde vereint. Wir haben es in der Übertragung ja gesagt, du hast mir dankenswerterweise eine kurze Nachricht geschrieben. Das gab es in der Vergangenheit immer nur für eine sehr kurze Zeit. Beispielsweise Berlin, ja auch letzten Herbst, war ja ganz kurz für die 3 Wochen Weltrekordstrecke Männer und Frauen. Chicago hat jetzt beide Weltrekorde. Und klar, lässt sich das natürlich noch besser vermarkten, brauchen wir nicht sprechen. Und im Zweifelsfall muss man natürlich sagen, ich kenne jetzt die Zahlen weder vom SCC genau noch von den Veranstaltern von Chicago, aber ich mutmaße mal, alleine wenn ich mir den Preisgeldspiegel anschaue, dass natürlich die US-amerikanischen Marathons von allem, was man so hört, komplett andere finanzielle Ressourcen haben. Also es wird immer schwerer, glaube ich, dann jemanden zu überzeugen, nach Berlin zu kommen und dort einen Weltrekordversuch zu machen, wenn er in Chicago ähnlich gutes Setup hat sozusagen. Und das sind jetzt ja nun mal zwei von 2 Jahren beides immer Weltrekorde gelaufen worden. Also damit haben sie sich ja schon viel erkämpft. Plus im Zweifelsfall wird das vor Ort ja schon mal anders honoriert, weil ich glaube, Preisgeld war 100.000 für einen Sieg in Chicago. Ich weiß nicht, Berlin war dieses Jahr, glaube ich, 25 oder 30. Und für einen Weltrekord weiß ich es in Berlin jetzt nicht auswendig, aber in Chicago kriegst du, glaube ich, auch noch mal 50 oder so.
Ja, du
Das ist
weißt
natürlich
ja, was
schon
ich an der Stelle immer sage, ne?
wahrscheinlich eine Herausforderung, ja.
Ja.
Nee, was kommt? Es kommt.
Wo gibt's viel Geld? In allen
Nicht in der
guten
Leichtathletik generell, aber.
guten Banken und Sparkassen. Und völlig überraschend
Ja,
hat
zumindest der
Chicago eine
Bank
Bank
of
als
Chicago Marathon.
Hauptsponsor. Das muss kein Nachteil sein an der Stelle. Ja, aber
Nee,
das
Bank of America, es ist Bank of America,
ja,
genau.
genau, ne?
Ja,
Also auf
das
jeden
stimmt
Fall
natürlich.
ist die
Das stimmt.
das Finden von Storylines für alle anderen Marathons jetzt ein wesentlicher Punkt, ja, weil die Storyline Weltrekord ist jetzt erstmal in Chicago. Unsere Storyline für nächste Woche ist auf jeden Fall, wie man mit Training noch besser umgeht. Ja, da haben wir eine kleine Replik bekommen zu unserer Folge mit Laura Entschuldigung, mit Laura Hottenrott. Sorry, Laura. Die spannend ist und die wollen wir nächste Woche vertiefen. Außerdem sind wir ja dann auch schon in der Ironman-Woche und in der Woche vor dem Frankfurt-Marathon. Also da ist eine Menge los. Derweil gehe ich jetzt erst noch mal ein bisschen Italien genießen. Ich habe auch noch was vor am Wochenende, aber verrate ich noch nicht. Mal gucken, wie das wird.
Aha, vielleicht ja gar kein Urlaub, vielleicht Trainingslager. Jetzt muss ich selber
Nein,
erstmal
nein, nein,
recherchieren.
nein,
Ich
nein,
weiß
nein.
es gar nicht.
Nein, nein, kein Trainingslager. Kein Trainingslager. Aber das wirst du so nicht herausfinden. Mal gucken. Ne? Vielleicht berichte ich davon, vielleicht auch nicht. Mal
Ich bin
gucken.
gespannt.
Mal einen
Ich bin
kleinen Teaser, ne?
gespannt.
Einen kleinen
Wollte gerade sagen,
Hangingteaser.
ultimativer Cliffhanger
Ja.
und komplette Verwirrung Hand in Hand auf jeden Fall. Keiner hat eine Ahnung. Geht es darum, ob Ralf nochmal einen Wettkampf macht? Geht es darum, dass er irgendwo schick essen geht? Aber wir
Ja,
werden das
das
vielleicht.
schicke Essen, das könnt ihr haken, das mache ich sowieso, das ist ja klar. Hallo Italien. Ja,
Ja,
fantastisch.
super.
Dann würde ich sagen, schreibt uns gerne auch eure Meinung zu dem Thema, weil es ist umfassend. Vielleicht hat noch jemand andere Aspekte, sehr gerne.
Ihr dürft das gerne per Mail schreiben. Ja. Noch besser fände ich, falls ihr Instagram benutzt, nicht jeder benutzt Instagram, ist mir schon klar, wenn ihr es kommentieren würdet, weil dann kriegen wir vielleicht eine Art von Diskussion in Gange, weil natürlich andere Leute auch eure Meinung sehen und nicht nur wir. Aber im Zweifelsfall sonst auch gerne per Mail. Es ist uns wirklich ein Anliegen, da auch eure Gedanken und zu diesen Entwicklungen im Allgemeinen mal zu hören. Und ansonsten hoffe ich, dass diejenigen, die Marathon gelaufen sind, bestmöglich regenerieren, bestenfalls mit Protein von ESN. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht euch gemütlich, genießt die Herbstluft draußen, sofern es mal nicht regnet. Bei mir, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster blicke, sehe ich goldenes Sonnenlicht. Das muss ich ausnutzen und deswegen gehe ich jetzt in die Stadt.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.